Unser Vormittagsprogramm beginnt mit einer fünfteiligen Vortragsreihe. Wie können wir auf Fragen eingehen, die sich tiefgründig mit der Entstehung des Lebens auseinandersetzen? Wie können wir beweisen, dass es einen Gott gibt und worin zeigt sich seine Liebe zu uns Menschen? Bestimmt werden euch die praktischen Anregungen der nun folgenden Vortragsreihe gefallen. Sie trägt das Thema: Wir möchten allen sagen, werdet versöhnt mit Gott. Vorgetragen wird das Thema von Bruder Bastian Baunach, Bruder Patrick Palm, Bruder Björn Kuster, Bruder Steffen Liebscher und Bruder Wolfgang Jansen. Den Anfang macht Bruder Bastian Baunach mit dem Teil »Von Gott entfremdet ohne Hoffnung«. Bitte, Bruder Baunach.
Stell dir bitte einmal vor, du wärst ohne Vater groß geworden. Alles, was du über ihn weißt, haben andere dir erzählt. Man hat dir immer gesagt, er habe die Familie verlassen, als du noch sehr klein warst. Er sei grausam und überhaupt nicht an euch interessiert gewesen. Inzwischen sei er schon längst nicht mehr am Leben. Wie viel Liebe würdest du für so einen Vater empfinden? In einer ähnlichen Situation befinden sich sehr viele Menschen heute. Man hat sie von klein auf gelehrt, Gott sei grausam. Er sei nicht an ihnen interessiert oder er existiere überhaupt nicht. Religiöse Heuchelei, atheistische Lehren wie die Evolutionstheorie oder auch die grassierende Ungerechtigkeit haben dazu geführt, dass viele Menschen die Existenz eines Schöpfers in Frage stellen. Viele Menschen glauben nicht an Gott, weil sie von klein auf so gelehrt wurden. Ihnen wurde beigebracht, dies sei altmodisch oder weltfremd. In einem Buch über Atheismus lesen wir: Der heutige Mensch ist es leid, von Gott beobachtet zu werden. Er will lieber in Freiheit leben. Aber hat der Atheismus den Menschen wirklich diese Freiheit gebracht? Bitte nehmt eure Bibel zur Hand und schlagt mit mir den Epheserbrief auf, Epheser Kapitel 2. Und wir wollen die Bibel hier auch kurz geöffnet lassen. Wir wollen einmal nachlesen, wozu der Atheismus in Wahrheit geführt hat. Paulus wandte sich hier an Christen, die Gott nicht von klein auf kannten. Im Kapitel 2, im Vers 11 lesen wir: Behaltet daher im Sinn, dass ihr früher nach dem Fleische Leute von den Nationen gewesen seid. Vers 12, dass ihr zu jener besonderen Zeit ohne Christus wart, entfremdet dem Staatswesen Israels und fremde gegenüber den Bündnissen der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Der Atheismus raubt den Menschen die Hoffnung. Wenn unser Leben nur auf einem Zufall basiert, auf einer zufälligen chemischen Kettenreaktion, dann kann es keinen tieferen Sinn haben. Wir leben 70, 80, vielleicht 90 Jahre und haben nur den Tod vor Augen. Wer ein Leben ohne Gott lebt, der kann langfristig gesehen nichts Gutes von der Zukunft erwarten. Wenn wir weiterblättern zum Kapitel 4, und dann finden wir hier eine weitere Entwicklung beschrieben, die durch den Atheismus begünstigt wurde. Im Kapitel 4, im Vers 18, erklärt Paulus, dass diese Unwissenheit, die Unwissenheit von göttlichen Dingen, bei den Menschen zu einer Gefühllosigkeit des Herzens geführt hat. Im Vers 19 daher die Schlussfolgerung: Da sie jedes sittliche Gefühl verloren haben, haben sie sich einem zügellosen Wandel hingegeben, um mit Gier jede Art Unreinheit zu verüben. Der Atheismus raubt den Menschen die moralische Anleitung. Friedrich Nietzsche äußerte die bekannten Worte: Gott ist tot. Aber gleichzeitig fürchtete er auch das moralische Vakuum und den Schaden, den atheistisches Denken anrichten kann. Ein Mensch, der sich keiner höheren Macht verpflichtet fühlt, der muss für sich selbst entscheiden, was richtig und falsch ist. Und das oft mit verheerenden Folgen, wie die Geschichte zeigt. Auch die Evolutionstheorie, die heute an vielen Schulen als Tatsache gelehrt wird, hat zu dieser Gefühllosigkeit des Herzens beigetragen. Die Lehre vom Überleben der Tüchtigsten hat dazu geführt, dass die Starken dieser Welt ohne Skrupel die Schwachen unterdrücken. Im Nationalsozialismus zum Beispiel hat diese sogenannte natürliche Selektion einen traurigen Höhepunkt gefunden. Die Tatsache, dass es heute so viel Chaos und so viel Durcheinander auf der Welt gibt, ist jedoch kein Beweis dafür, dass es keinen Schöpfer gibt. Genauso wenig wie ein unaufgeräumtes Kinderzimmer ein Beweis dafür wäre, dass es keine Mutter gibt. Die Menschheit hat die Anleitung Gottes bewusst verworfen und sich dadurch selbst ins Chaos gestürzt. Der Atheismus hat der Menschheit keine Freiheit gebracht. Denken wir noch einmal an die eingangs erwähnte Veranschaulichung. Was wäre, wenn du eines Tages erfahren würdest, dass man dich all die Jahre angelogen hat? Du erfährst, dass dein Vater noch am Leben ist, dass nicht er die Familie verlassen hat, sondern die Familie ihn. Du erfährst, dass er in all den Jahren aus Liebe zu dir immer wieder versucht hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, aber dass andere es verhindert haben. Hättest du nicht den Wunsch, herauszufinden, wer dein Vater wirklich ist? Wir als Zeugen Jehovas betrachten es heute als unsere ehrenvolle Aufgabe, den Menschen zu helfen, mit ihrem Vater im Himmel wieder versöhnt zu werden. Der Mensch braucht eine zuverlässige Anleitung. Er braucht eine echte Zukunftshoffnung, um glücklich sein zu können. Wir haben gestern erfahren oder betrachtet, dass wir schon aus der Schöpfung sehr viel über Gott lernen können. Wir sehen in der Natur seine Liebe zu uns. Wir sehen seine grenzenlose Macht, seine unnachahmliche Weisheit. Die gemachten Dinge sind Beweis genug, um an Gott zu glauben. Aber um Jehova wirklich kennenzulernen, ist mehr nötig. Die Natur erzählt uns nicht, was Jehova in Zukunft mit der Menschheit vorhat. Die Natur erzählt uns nicht, wie wir von Sünde und Tod befreit werden können. Nur die Bibel zeigt uns, was wir wirklich in Zukunft zu erwarten haben. Und aus diesem Grund betrachten wir es heute als unsere vorrangige Aufgabe, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Das stellt uns nun vor eine große Herausforderung. In unserem Predigtdienstgebiet gibt es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Menschen, die uns sagen, dass sie noch nie an einen persönlichen Gott geglaubt haben. Viele sind ohne Gott aufgewachsen. Und dennoch, niemand wird als Atheist geboren. Unglaube ist etwas Erlerntes. Vor einigen Jahren hat man in verschiedenen Ländern Amerikas, Europas und Asiens Umfragen durchgeführt und dabei hat man festgestellt, dass sich nur 2% der Bevölkerung zum Atheismus bekennen. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass diese alle in unserem Predigtdienstgebiet leben, aber Fakt ist, wenn Atheismus etwas Natürliches, etwas Angeborenes wäre, müsste diese Zahl weitaus größer ausfallen. Viele, die heute die Existenz eines Schöpfers in Frage stellen oder bezweifeln, wurden einfach nur falsch informiert, von klein auf falsch belehrt. Mit unseren beiden neuen Broschüren, Das Leben, reiner Zufall und Der Ursprung des Lebens, 5 Fragen kritisch beleuchtet, haben wir 2 wunderbare neue Möglichkeiten an die Hand bekommen, wie wir Menschen bei der Suche nach ihrem Vater helfen können. Ich möchte euch bitten, diese Broschüren einmal zur Hand zu nehmen. Wir möchten uns jetzt 2 Demonstrationen ansehen, die uns zeigen sollen, wie wir mit diesen Broschüren arbeiten können. Zunächst betrachten wir die Broschüre Das Leben, reiner Zufall. Die erste Situation stellt eine Szene im Haus-zu-Haus-Dienst dar.
Schönen guten Tag, Herr Klein. Möbius ist mein Name.
Guten Tag.
Ich habe eine kurze Frage. Was halten Sie persönlich denn für wahrscheinlicher, dass sich das Leben von allein entwickelt hat oder dass es von Gott erschaffen wurde?
Also bei all dem Schlechten, was man heute auf der Welt sehen kann, glaube ich nicht, dass es noch einen Gott gibt.
Ja, und sehen Sie das schon immer so?
Eigentlich ja. Meine Eltern sind zwar gläubig, aber für mich war es noch nie logisch, dass es einen Gott geben soll.
Es ist einem manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, aber wenn man weiß, woher man selbst kommt, dann wirkt sich das bestimmt auch stark darauf aus, wie man die Zukunft sieht. Ich habe hier eine Broschüre dabei, Das Leben reiner Zufall. Und es heißt auf der Seite 29, in dem ersten Absatz, ab dem zweiten Satz, wenn es keinen letzten Sinn des Lebens gäbe, dann würde sich unser Lebenszweck darauf beschränken, ein mehr oder weniger guter Mensch zu sein und unsere Gene an unsere Kinder und Enkelkinder weiterzugeben. Mit dem Tod wäre für uns alles aus. Auch wäre unser Gehirn, mit dem wir denken, Schlussfolgerungen ziehen und den Sinn des Lebens ergründen können, nur ein Zufallsprodukt. Jetzt heißt es hier unten im letzten Satz vom zweiten Absatz, wäre die Evolution Fakt, könnte man genauso gut nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen werden wir sterben. Sehen Sie das genauso?
Das könnte man so sagen, ja.
Jetzt wird hier auf der gleichen Seite im Absatz 4 eine interessante Schlussfolgerung gemacht. Hier heißt es, wenn man der Bibel glauben kann, hat das Leben definitiv einen Sinn. Unser Schöpfer hat nämlich mit allen, die sich auf seine Seite stellen, Überwältigendes vor. Er verspricht ein Leben ohne Kriege, Chaos und Korruption, eine Welt, in der es nicht einmal mehr den Tod gibt.
Das ist natürlich interessant, was Sie jetzt vorgelesen haben.
Klar ist, man kann nicht irgendetwas glauben. Man muss Argumente finden und muss diese auch prüfen. In dieser Broschüre werden einige angeführt, einige Argumente dafür, dass das Leben erschaffen wurde und auch einige Argumente dafür, dass man der Bibel glauben kann. Ich bin nächsten Samstag um die gleiche Zeit, so gegen 11 wieder hier in der Nähe, und ich würde ganz gern mit Ihnen, wenn es Ihnen recht wäre, über diese zwei Fragen sprechen. Es heißt hier auf der Seite 15, heißt es, ist es logisch anzunehmen, dass die beeindruckenden Formen und Strukturen in der Natur rein zufällig entstanden sind? Und die zweite, was kann man auf das Argument entgegnen, dass es nur so aussieht, als würde das Leben intelligente Planung verraten? Wären Sie das angenehm?
Nächsten Samstag? Ja, das könnte klappen. Sie können es versuchen.
Dann freue ich mich auf nächsten Samstag und die Broschüre lasse ich Ihnen so lange da.
Vielen Dank. Wiedersehen.
Wiedersehen.
Zu wissen, woher das Leben kommt, wirkt sich stark darauf aus, wie man die Zukunft sieht. Das war so das Argument, das unser Bruder gebrauchte. Und er arbeitete mit den Absätzen 1 und 4 auf Seite 29. Wir wollen nun die andere Broschüre zur Hand nehmen. Einige unter uns, die noch zur Schule gehen, werden wahrscheinlich sehr häufig mit dieser Thematik konfrontiert. Und die folgende Demonstration soll Schülern zeigen, wie sie von dieser Broschüre Gebrauch machen können.
Sag mal, was hast du denn eigentlich gegen die Evolution?
Na, weißt du, ich habe mir schon viele Gedanken über dieses Thema gemacht. Und für mich ist eigentlich die Frage, was spricht für die Evolution? Und da habe ich so ein paar Argumente gesammelt und für mich ist eher plausibler, dass die Natur erschaffen wurde.
Und warum?
Na, schau mal hier, ich habe hier eine Broschüre, der Ursprung des Lebens, 5 Fragen kritisch beleuchtet. Und hier auf der Seite 26 sind mal 4 Stichpunkte aufgeschrieben. Die würde ich dir gerne mal vorlesen und dann hier gleich noch den ersten Satz, der darunter steht. Die erste ist, die ersten Lebewesen auf der Erde waren keine einfachen Organismen. Der zweite, die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Bestandteile einer Zelle durch Zufall entwickelt haben, ist gleich null. Der dritte, die DNA, der Code, der die Zelle steuert, zeugt von Genialität. Sie stellt jedes Computerprogramm und jeden Datenträger weit in den Schatten. Und der letzte, die Genforschung zeigt, dass das Leben nicht auf einen einzigen gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Außerdem treten die großen Tierstirne in den Fossildokumentationen plötzlich auf. Und jetzt hier noch der Satz, Im Grunde genommen spiegelt die Beweislage genau das wider, was die Bibel über den Ursprung des Lebens sagt.
Die ist echt gut. Sag mal, kannst du mir die mal ausleihen?
Ja klar, guck mal, hier unten sind noch so Fakten und Fragen aufgeführt. Was hältst du denn davon?
Die ist echt gut. Aber weißt du was? Ich tue mir die einfach mal ausleihen und heute Abend lesen und morgen bist du auch garantiert in der großen Pause wieder hier, oder?
Vielen Dank an euch vier. Unser junger Verkündiger sagte, die Frage lautet nicht, was spricht gegen die Evolution, sondern was spricht überhaupt dafür? Und dann arbeitete er mit Argumenten auf Seite 26. In beiden Szenen haben die Verkündiger direkt aus der Broschüre zitiert. In den vergangenen Jahrzehnten konnten Jehovas Zeugen Millionen von Menschen helfen, mit Gott versöhnt zu werden. Und wir möchten nun zwei Verkündiger dazu befragen, wie das ihr Leben bereichert hat. Ja, zu meiner Linken sitzen Bruder und Schwester Dademasch aus der Versammlung Eisleben. Zunächst einmal die Frage an euch, warum habt ihr beiden früher an der Existenz eines Schöpfers gezweifelt?
Also ich habe eigentlich nicht einfach nur daran gezweifelt, sondern habe es eigentlich außer Frage gestellt, dass es überhaupt einen Gott geben könnte. Es war für mich normal, nicht an Gott zu glauben. Meine Eltern haben nicht an Gott geglaubt und die Schule, die tat das Übrige. Für mich war es die Wahrheit, dass wir vom Affen abstammen. Und die Geschichte mit Adam und Eva oder die Schöpfungslehre war für mich das Märchen.
Bei mir war das ein kleines bisschen anders. Ich bin zwar auch in einem atheistischen Umfeld groß geworden, Elternhaus, Schule, aber ich habe mir als Kind eigentlich schon Gedanken gemacht. Ich dachte mir, da müsste doch irgendwie noch mehr sein.
Wie kam denn das?
Also ich konnte und wollte mir eigentlich nicht vorstellen, dass alles endlich ist, wie unsere Lebenszeit zum Beispiel. Und als 10-jähriges Kind fand ich dann von meiner Mutter eine alte Bibel und dann habe ich auf der Suche darin angefangen zu lesen.
Und das, obwohl du weder vom Elternhaus noch von der Schule noch sonst irgendwie dazu angehalten worden wärst.
Ja, genau.
Daran sieht man ja, wie wir eben gesagt haben, dass eine atheistische Einstellung einem nicht von Natur aus in die Wiege gelegt wird, sondern eine Sache der Erziehung ist. Schwester Dademasch, wie hat deine damalige Einstellung deine Ansicht über die Zukunft beeinflusst?
Also als Kind kann ich mich erinnern, dass ich mir schon Gedanken um die Zukunft gemacht habe. Komischerweise hielt ich mich auch für unsterblich. Also der Tod war für mich etwas, was in weite Ferne gerückt war. Man glaubte an die Ewigkeit. Als Jugendliche dann habe ich nur für den Augenblick gelebt. Also ich hatte so eine fatalistische Lebenseinstellung. Allerdings, wenn ich dann zur Ruhe kam, wenn der ganze Trubel vorbei war, spürte ich eine ganz große innere Leere. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das Leben hat eigentlich gar keinen Sinn.
Der Atheismus hat dir also keinen tieferen Sinn im Leben schenken können. Wie war das später als Jugendliche? Hattest du da immer noch das Gefühl, nicht sterben zu müssen?
Nein, das war dann vorbei, als mein Opa starb. Da wurde mir erstmal richtig bewusst, dass wir eigentlich alle vom Tod nicht verschont bleiben. Und als ich das erkannt hatte, da wollte ich eigentlich niemanden mehr irgendwie über mein Leben bestimmen lassen. Ein paar Jahre später bin ich dann mit dem Andreas in den Westen geflohen, um dort nach der Freiheit zu suchen.
Ja, dort habt ihr aber eine ganz andere Freiheit gefunden als erwartet.
Ja, also ich habe zwar schon als Jugendlicher zu DDR-Zeiten Literatur von Zeugen Jehovas gelesen, aber erst später, als wir im sogenannten Goldenen Westen dann nicht die erhoffte Freiheit fanden, haben wir uns zu einem regulären Bibelstudium bereit erklärt. Und dann haben wir Gott natürlich erst richtig kennengelernt.
Ja, also mich hat vor allem das blaue Schöpfungsbuch begeistert und auch völlig überzeugt. Und ich weiß noch, dass ich mir so dolle gewünscht habe, dass das wirklich stimmt, was wir da gelernt haben. Es hörte sich alles so toll an, aber ich konnte es noch nicht so richtig glauben und deshalb betete ich zu Jehova, dass er mir irgendwie zeigen würde, dass es ihn wirklich gibt. Und an dieses Gebet kann ich mich bis heute erinnern. Also er hat mir wirklich geholfen durch seinen Geist und davon zehre ich heute noch.
Eine letzte Frage an euch beide. Warum seid ihr froh, mit Gott versöhnt worden zu sein?
Also ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Einen liebevollen Schöpfer, einen wirklichen Sinn im Leben und eine echte Zukunftshoffnung.
Man könnte so viel sagen, warum es gut ist, das zu wissen oder warum wir Jehova kennen. Ich könnte mir ein Leben ohne das nicht vorstellen. Es wäre ein Leben für mich ohne Sinn und auch ohne Freude.
Ja, und euer gutes Beispiel trug auch viele gute Früchte. Nach euch haben sich auch deine Eltern, deine beiden Brüder, eine Schwägerin, deine Schwester und deren Kinder der biblischen Wahrheit angeschlossen. Eine ehemals atheistisch geprägte Familie ist heute in der wahren Anbetung vereint. Vielen Dank an euch. Wahrscheinlich brennt es uns schon unter den Fingernägeln, die beiden neuen Broschüren im Dienst zu gebrauchen. Nutzen wir sie bitte gut, damit wir noch vielen Menschen helfen, mit ihrem Vater im Himmel versöhnt zu werden. Jesus, der große Lehrer, brachte Menschen oft mit Fragen zum Nachdenken. In der Vortragsreihe »Wir möchten allen sagen, werdet versöhnt mit Gott« spricht jetzt Bruder Patrick Palm über das Thema. Da stellte er ihnen die Frage.
Entschuldigung, darf ich Sie mal etwas fragen? Wie komme ich denn hier zur Uniklinik? Ja, wer fragt, kommt oftmals weiter. Aber mal angenommen, du hast den Weg zur Uni inzwischen gefunden und du sitzt dem Chirurgen bereits gegenüber. Was würdest du denn von einem Arzt halten, der dich sofort operieren will, ohne dir auch nur eine einzige Frage über deinen Gesundheitszustand gestellt zu haben? Würdest du ihm vertrauen? Wohl kaum. Wenn wir Menschen im übertragenen Sinne heilen wollen, ist es wichtig, dass wir die Kunst des Fragestellens beherrschen. Und Kunst kommt von Können. Und Können kommt ja bekanntlich nicht von allein. Und deswegen sind wir eingeladen, eine kleine Lehrstunde zu besuchen. Eingeladen hat uns der wohl größte und bedeutendste Lehrer der Menschheit schlechthin. Jesus Christus, er war sich der Wichtigkeit treffender Fragen bewusst. Warum? Nun, weil er wusste, das hilft seinen Zuhörern, gedanklich mitzugehen. Wir wollen nun auf drei Situationen eingehen und untersuchen, wie denn Jesus wirkungsvoll Fragen einsetzte. Die erste Situation. Was tat denn der große Lehrer Jesus Christus, als er seinen Jüngern eine Lehre in Demut geben wollte? Wenn wir gemeinsam Markus 9 aufschlagen, da finden wir solch eine Szene beschrieben. Und bestimmt möchtet ihr das gerne einmal mit mir gemeinsam nachlesen. Markus Kapitel 9. Im Übrigen finden wir hier auch unser Vortragsthema wieder. Vielleicht noch kurz die Hintergründe, die wir beleuchten wollen. Die Jünger hatten sich angeregt darüber unterhalten, wer von ihnen denn der Größte sei, also der Wichtigste. Jesus kannte das Problem. Und wie ging er jetzt darauf ein? Wir lesen Markus 9, Vers 33. Und sie kamen nach Kapernaum. Als er nun drinnen im Haus war, stellte er ihnen die Frage: Was habt ihr auf dem Weg erörtert? Jesus stellte ihnen eine Frage, die sie zum Nachdenken brachte. Das war die erste Möglichkeit, wie der große Lehrer Jesus Christus Fragen wirkungsvoll einsetzte. Bei einer zweiten Situation fragte er Petrus gemäß Matthäus 17, Vers 25, Was denkst du, Simon, von wem erhalten die Könige der Erde Abgaben oder Kopfsteuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Jesu nachdenklich stimmende Frage, bei der Petrus zwischen mehreren Antworten wählen konnte, half ihm, selbstständig Grundsätze herauszufinden und dann auch passende Schlussfolgerungen zu ziehen. Und so kam Petrus ganz alleine auf die Begründung der richtigen Antwort. Eine Frage zu stellen, bei der man zwischen mehreren Antworten wählen kann, ist also die zweite geschickte Möglichkeit, um anderen zu helfen. Die dritte Möglichkeit, als dann Jesus bei einer weiteren Gelegenheit herausfinden wollte, was in den Herzen seiner Jüngern vorging, also wie sie dachten, stellte er Fragen nach dem Standpunkt: Was denkt ihr, wer ich sei? Gemäß Matthäus 16, die Verse 13 bis 16, lieferten ihm dann die Antworten darauf wichtige Hintergrundinformationen. Wir können also an dieser Stelle schon mal festhalten, wir können Fragen einsetzen, um erstens Gesprächsbarrieren zu überwinden, zweitens, um herauszufinden, wie wir Menschen konkret helfen können und drittens, um ihnen klarzumachen, was für sie am besten ist. Und für uns am besten ist es, wenn wir das Ganze mal praktisch machen. Wir werden im Folgenden drei Szenen sehen, die zeigen sollen, wie man Fragen effektiv einsetzen kann. Die erste Szene, sie spielt im Haus-zu-Haus-Dienst. Und wir möchten vor allen Dingen mal darauf achten, wie denn die Verkündigerin taktvoll nach dem Standpunkt fragen wird, um eine Gesprächsbarriere abzubauen und um herauszufinden, wie sie am besten helfen kann. Bitte schön.
Es gibt Menschen, die an einen Gott glauben und anderen fällt es eher schwer. Darf ich Sie fragen, Frau Juckel, wie das bei Ihnen ist?
Wie bitte? Also wissen Sie, das ist nichts für mich. Ich bin totaler Atheist.
Ich schätze Ihre offene Art sehr, Frau Juckel. Haben Sie noch nie an einen Gott geglaubt?
Ja, als Kind schon so, naja, wie man eben an den Weihnachtsmann glaubt, aber dann später nicht mehr.
Aha, das ist ja interessant. Wie kam das?
Ja, das war so, wir hatten einen Lehrer in der Schule, das war ein Mann, also ein sehr intelligenter Mann, ne? Und der hat uns die Evolution erklärt vom wissenschaftlichen Standpunkt aus. Das war total logisch für mich. Aber die Bibel mag ein gutes Buch sein.
Da haben Sie sich sicher schon viele Gedanken darüber gemacht, ne? Und das ist auch wirklich gut. Frau Juckel, denken Sie, dass es falsch wäre, sich mit Argumenten zu beschäftigen, die für einen Schöpfer sprechen?
Ach, na ja. Falsch ist es bestimmt nicht. Ich bin eigentlich für alles offen. Da kann ich auch überall mitreden.
Schauen Sie mal, Frau Juckel, ich habe hier eine ganz interessante Broschüre mit dem Thema Das Leben reiner Zufall. Und hier steht eine ganz tolle Aussage.
Kein Interesse. Ich glaube nicht an Gott. Ich bin Atheist. Wer von uns hat das nicht schon gehört? Doch ist es nicht interessant, dass sich die Verkündigerin durch die Reaktion des Gegenübers nicht verunsichern ließ, sondern durch taktvolle Fragen ein Gespräch entwickelte? Wenn wir respektvoll nach dem Standpunkt fragen, können wir Gesprächsblocker leichter überwinden und herausfinden, was die Menschen brauchen. Bestimmt freuen wir uns schon darauf, zukünftig unsere neue Broschüre dabei zu verwenden. Wir werden nun eine zweite Szene sehen. Eine Familie hat gerade ihren Studierabend beendet und wenn wir uns jetzt in das Geschehen einblenden, möchten wir besonders mal darauf achten, wie denn die Eltern ihrem Kind durch Fragen helfen, seinen Glauben zu verteidigen. Bitte schön.
Ach ja, das war wieder mal richtig schön mit euch. Sag mal, Nick, du hast vor uns während des Studiums erwähnt, dass dich noch irgendwas aus der Schule beschäftigt. Was ist denn eigentlich los?
Ach, weißt du, in Biologie nehmen wir gerade die Zelle und die DNA durch. Dazu haben wir eine Hausaufgabe bekommen. Wir sollen was zu der Frage raussuchen, wie sich alles entwickelt hat. Mhm. Und manche in meiner Klasse kennen sich richtig gut mit der Evolution aus. Deswegen werden sie mich bestimmt löchern, weil sie wissen, dass ich ein Zeuge bin und an den Schöpfer glaube.
Das können wir uns gut vorstellen, dass sie dir mit gezielten Fragen kommen werden. Vor allem Steve. Aber wir haben doch die neue Broschüre über den Ursprung des Lebens bekommen. Da werden wir bestimmt etwas Gutes drin finden.
Genau. Nick, was hältst du davon, wenn du den Spieß doch einfach umdrehst?
Wie meinst du das denn?
Naja, du brauchst ja nicht immer verteidigen, was du denkst oder was du glaubst, sondern vielleicht kannst du ihnen einfach mal ein paar einfache Fragen stellen.
Wie soll ich das machen?
Nun, du hast ja die neue Broschüre schon durchgestöbert. Was hat dich denn da am meisten beeindruckt?
Die vielen Zitate von Wissenschaftlern und Biologen. Wenn ich mich recht erinnere, da war auch irgendwo ein Kasten mit Fakten und Fragen. Soll ich mal schnell raussuchen?
Klar, kannst du machen. Sag mir mal die Seite, da gucke ich dann gleich mit rein, wenn du es hast.
Ach ja, hier auf der Seite 21, der zweite Punkt.
Okay, ja, unter dem Punkt Fakt steht hier, die Speicherkapazität der DNA ist unserem Computerzeitalter noch immer unerreicht. Da kannst du vielleicht einfach fragen, stimmt es, dass ein Computer, bevor er in Serie gebaut wird, einen Konstrukteur hat? Was meinst du, was werden sie sagen?
Wahrscheinlich ja.
Ja, denke ich auch. Dann kannst du weiter fragen, meint ihr wirklich, dass die DNA sich einfach so entwickelt hat, zumal sie so komplex ist, dass wir heute noch nicht alles über sie verstehen? Oder hat sie vielleicht auch einen Konstrukteur?
Stimmt, das ist eine gute Idee.
Und wenn du willst, kannst du dann noch den letzten Punkt hier aus dem Kasten mit dazu nehmen. Da ist auch noch ein Argument drin. Was hältst du davon, wenn wir das einfach mal durchspielen? Also ich bin jetzt dein Klassenkamerad, brauchst nicht Papa sagen und du stellst die Fragen.
Gut, können wir machen.
War es nicht gut, dass der Vater zuerst gefragt hat, wie sein Kind die Sache sieht und dann gezeigt hat, wie es seine Überzeugung mit Fragen verteidigen kann? Bestimmt eine gute Lehrmethode, nicht nur für Eltern. Jetzt folgt noch eine dritte Szene. Eine Verkündigerin führt gerade ihr Heimbibelstudium durch. Doch Achtung, zuerst wird gezeigt, wie man es nicht machen sollte, wenn man eine biblische Lehre vermitteln will. Die Frau hat gerade im Buch Was lehrt die Bibel wirklich? Im Kapitel 1 in Absatz 11 gelesen und an dieser Stelle blenden wir uns ein.
Okay, die A-Frage lautet, wie empfindet Gott Unrecht allgemein?
Also hier in dem Buch steht, er hasst jede Art Unrecht.
Richtig. Hier im Abschnitt wurde ja auch 1. Mose 6, Vers 5 und 6 zitiert. Da ging es um die Zeit vor der Sintflut, da war die Welt voller Schlechtigkeit. Und da steht, dass es Gott sehr schmerzte in seinem Herzen, als er diese Schlechtigkeit gesehen hat. Und gemäß Maleachi 3, Vers 6 hat er sich nicht geändert, sprich, er empfindet immer noch so. Er hasst Unrecht und es schmerzt ihn. Ja, aber wie empfindet Gott, wenn wir als Einzelne leiden müssen? Das ist die B-Frage.
Also, wie gesagt, so sollte man es nicht tun. Aber was haltet ihr davon, wenn wir unserer Schwester noch eine zweite Chance geben? Denn sie hat mittlerweile den Bezirkskongress besucht und sich daran erinnern lassen, wie nützlich es ist, wirkungsvolle Fragen beim Lehren einzusetzen. Denn wir erinnern uns, daran kann man ja herausfinden, wie der Studierende wirklich denkt und empfindet. Und außerdem hat sich unsere Schwester diesmal vorgenommen, die Frau auch ausreden zu lassen und ihr zuzuhören. Schauen wir uns das doch mal an.
Gut, die Frage A lautet, wie empfindet Gott Unrecht allgemein?
Also hier in dem Buch steht, er hasst jede Art Unrecht.
Sehr gut, danke. Jetzt steht das hier im Buch. Was denken Sie, stimmt das? Hasst er Unrecht wirklich?
Also, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ehrlich gesagt kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen, weil die Welt ist ja voller Ungerechtigkeit. Du dürftest überhaupt nicht so aussehen auf der Erde. Und woher sollen wir überhaupt wissen, wie Gott fühlt? Ist das eigentlich möglich?
Das ist eine gute Frage. Hier im Abschnitt wurde 1. Mose 6, Vers 5 und 6 zitiert. Ich würde sagen, es wäre gut, wenn wir das in der Bibel direkt nachschlagen. Es geht um die Zeit vor der Sintflut. Die Welt war voller Schlechtigkeit und wir schauen mal, wie Jehova empfunden hat. Sie haben es schneller als ich. Würden Sie es dann auch bitte vorlesen?
Nee, ich hab's doch nicht. 1. Mose 5.
6, Vers 5 und 6.
Da sah Jehova, dass die Schlechtigkeit des Menschen ausnehmend groß war auf der Erde und dass jede Neigung der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur schlecht war. Und Jehova bedauerte, dass er Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es schmerzte ihm in seinem Herzen.
Ja, also wie berührte Gott die Schlechtigkeit auf der Erde?
Was heißt da hier, wir haben ja gerade gelesen, es schmerzte ihm in seinem Herzen.
Genau, wenn wir uns das mal vorstellen oder auf uns beziehen, wie empfinden Sie denn, wenn Sie sehen, wie schlecht viele Menschen sind, ob es jetzt im eigenen Umfeld ist oder wenn man es in den Medien mitverfolgt, wie geht es Ihnen da?
Ja, das ist was ganz Schreckliches, es belastet einen, das nimmt einen mit.
Ja, genau. Und so kann man sich das auch bei Jehova vorstellen. Er hat es in noch viel größerem Ausmaß gesehen und er hat ebenso empfunden. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, lesen wir mal noch Maleachi 3, Vers 6. Also Maleachi ist kurz vor Matthäus.
Okay.
Kapitel 3, Vers 6, wenn Sie das auch noch mitlesen würden.
Mhm.
Bitte.
Denn ich bin Jehova, ich habe mich nicht geändert und ihr seid Söhne Jakobs, ihr seid nicht zu eurem Ende gekommen.
Ja, hier wollen wir uns auf den ersten Satz konzentrieren. Was zeigt uns das über Jehova?
Na klar, jetzt verstehe ich das ein bisschen besser. Also es tut Jehova immer noch total weh, wenn er die ganze Ungerechtigkeit auf der Erde sieht.
So hat uns doch der Bibelkurs schon wesentlich besser gefallen, nicht wahr? Vielen Dank euch allen, die an den Demonstrationen beteiligt wart. Wie schön es unserer Schwester doch gelungen ist, durch geschickte Fragen wirkungsvoll zu lehren. Und damit hat sie ganz eindeutig die Lehrmethoden Jesu nachempfunden. Natürlich hatte niemand anderes etwas Wichtiges zu sagen als Jesus Christus. Aber wir möchten uns daran erinnern, er arbeitete mit Fragen, sodass die Leute aus sich herausgehen konnten. Und er nahm sich auch Zeit, ihnen dann zuzuhören. Wir wollen diese Wichtigkeit beim Lehren nicht unterschätzen. Durch Fragen wie, was meinen Sie, wie denkt denn Jehova Gott darüber? Oder auch, was kann man Ihrer Meinung daraus schlussfolgern? Da können wir den Menschen wirklich besser helfen, die Wahrheit aus Gottes Wort zu verstehen. Wir können ihnen helfen, ihrem himmlischen Vater Jehova Gott näher zu kommen. Und außerdem stellen wir damit nicht uns selbst in den Mittelpunkt, sondern den Willen und das Wort Gottes. Warum ist diese Methode denn noch wirkungsvoller, als seine eigene Überzeugung zum Ausdruck zu bringen oder selbst eine ausführliche, weitreichende Erklärung zu geben, ohne den anderen zu Wort kommen zu lassen? Weil wir durch leicht verständliche Fragen den Studierenden zum Nachdenken bringen können. Wir binden ihn gewissermaßen das Gespräch mit ein. Und dadurch wird wirklich ein Gespräch geführt und kein Dialog. Auf diese Weise hilfst du der interessierten Personen, bei der Anbetung Gottes seine Vernunft zu gebrauchen, gemäß Römer 12, Vers 1. Und dadurch wird er sich dann wahrscheinlich auch viel eher durch die biblische Botschaft angesprochen und auch zum Handeln bewogen fühlen. Wenn wir uns also bemühen, wie der große Lehrer Jesus Christus ebenso zu lehren, können wir anderen helfen, ein besseres Leben zu führen. Wir können ihnen helfen, den richtigen Weg einzuschlagen, den Weg, der sie gemäß Sprüche 3, Vers 32 näher zu Jehova führt. Oder, um mit unserem Thema zu sprechen, der sie mit Gott versöhnt. Sind das nicht wirklich gute Gründe, um künftig noch mehr darauf zu achten, beim Predigen und Lehren Fragen so effektiv einzusetzen wie Jesus? Wir möchten allen sagen, ja, das sind sie, ganz gewiss. Entschuldigung, darf ich noch mal was fragen? Womit wird denn die Vortragsreihe jetzt eigentlich fortgesetzt? Bruder Björn Kuster spricht jetzt über das Thema, wir möchten allen sagen, werdet versöhnt mit Gott, sei beim Predigen ein guter Teampartner.
Danke.
Denk doch nochmal an den eingangs erwähnten Vater zurück, der so liebevoll war und über den so viele fiese Lügen erzählt wurden. Angenommen, dieser Vater käme jetzt auf dich zu und würde dich bitten, zu einem dieser verbitterten Kinder zu gehen, um für eine Versöhnung zu sorgen. Wäre das ein leichtes Gespräch? Wahrscheinlich nicht. Würdest du da gerne alleine hingehen? Ich denke, dass die meisten von uns lieber zu zweit dahin gehen, weil man weiß, nee, alleine, das ist mir zu schwierig. Ja, wir sind uns des Ernstes da durchaus bewusst. Geistig gesehen befinden wir uns in exakt genau dieser Lage. Jesus Christus, das war der Grund, warum er erst seine 12 damals und später seine 70 immer zu zweit aussandte. Und was Jesus damals im Sinn hatte, das definierte Paulus fast 30 Jahre später etwas genauer, weil Paulus von seinen Freunden, von seinen Mitanbetern immer von Mitarbeitern sprach. Mitarbeitern, die Seite an Seite mit ihm für die gute Botschaft gestritten haben. Und das ist so der Charakter letztendlich unseres Dienstes. Der Dienst der Versöhnung, den Jehova uns übertragen hat, ist echte Teamarbeit. Dass wir uns bewusst sind, wir brauchen Mitarbeiter und wir wollen Seite an Seite für die gute Botschaft tätig sein. Das ist der Grund, warum speziell seit 1953 Wert darauf gelegt wird, dass wir zu zweit im Predigtdienst arbeiten. Es ermöglicht einmal gegenseitige Schulung, vor allen Dingen aber wirkungsvolleres Verkündigen. Die Frage entsteht natürlich berechtigt, wie kann ich denn jetzt ein guter Teampartner sein? Wir wollen da an Paulus und Apollos denken. Paulus und Apollos werden in der Bibel erwähnt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, als gutes Team. Warum waren sie ein gutes Team? Paulus und Apollos, das zeigt der Bericht in 1. Korinther, waren sich bewusst, sie waren beide Mitarbeiter Gottes, in Gottes Bau. Und wodurch zeigte sich ihr Teamgeist? Sie hatten ein gemeinsames Ziel für die gute Botschaft und sie versuchten nicht, die Arbeit des einen zu korrigieren oder durch das eigene aufzuwerten. Sie wollten sich nicht profilieren, sondern sie wussten, es geht um Jehova. Das ist so ein biblisches Musterteam. Und 4 Punkte wollen wir uns ganz konkret einmal anschauen, die wir im Predigtdienst nachahmen können. Den ersten Gedanken, den lernen wir vom Elihu. Wir wollen das lesen gemeinsam, Hiob 32. Ich würde euch auch einladen, das in der Bibel mit aufzuschlagen. Und in Hiob Kapitel 32 im Vers 11 und 12 einmal darauf zu achten, was können wir für einen Elihu für den Predigtdienst lernen. Hiob 32, 11 und 12. Dort lesen wir, siehe, ich habe auf die Worte von euch geharrt. Ich lieh euren Vernunftschlüssen ständig das Ohr, bis ihr nach Worten forschen konntet, um zu sprechen. Und auf euch hielt ich meine Aufmerksamkeit gerichtet. Was können wir nachahmen? Im Praktischen heißt das, dass wir unsere Aufmerksamkeit als Predigtdienstpartner auf den richten, der spricht. Dass wir quasi unser Ohr leihen oder aufmerksam zuhören und darauf achten. Es mag manchmal möglich sein, dass wir uns am Gespräch beteiligen. Aber dabei wollen wir gut abwägen, wann wir etwas sagen. Ob das wirklich für die gute Botschaft ist oder weil uns da gerade einfach nur was durch den Kopf schießt. Eine Argumentation, die sich gut mitverfolgen lässt, würden wir deswegen nicht unterbrechen. Und selbst wenn wir ein oder zwei Gedanken einfügen können, dann würden wir danach das Gespräch unbedingt wieder dem überlassen, der das Gespräch begonnen hat. Unsere Aufmerksamkeit auf den richten, der spricht. Ein zweiter Gedanke. Denk nochmal an die Situation, du bist auf dem Weg zu diesem Versöhnungsgespräch. Wir hatten gesagt, wir würden das lieber zu zweit durchführen, weil das so eine ernste Sache ist. Und für den Predigtdienst können wir uns deswegen fragen, wenn ich Rückhalt brauche und möchte, biete ich auch Rückhalt? Wie könnte das aussehen, dass ich Rückhalt biete? Indem ich meinem Predigtdienstpartner sehr gut zuhöre, damit ich auch bereit bin, einspringen zu können, wenn er Hilfe braucht oder mich vielleicht anschaut. Ein Gedanke ist auch, dass wir die Bibelstellen, die er vorliest, mit aufschlagen, um sie mitverfolgen zu können. Ein dritter Gedanke,
Du bist auf diesem Weg zum Gespräch mit deinem Teampartner, denkst du an dieses verbitterte Kind und dein Dienstpartner, dein Partner für dieses Gespräch sagt dann, ach, ich weiß nicht, bei den anderen Kindern, die waren auch alle so komisch, die reagieren alle gleich. Ich weiß überhaupt nicht, was das bringt, wenn wir da jetzt hingehen sollen. Wärst du dann noch motiviert? Wahrscheinlich nicht. Und das ist so der dritte Gedanke, dass wir überlegen, was wir vom Barnabas lernen können. Barnabas, ein Sohn des Trostes, war dafür bekannt, alle zu ermuntern. Und das ist der Gedanke. Wenn wir im Predigtdienst auf Gespräche kommen, über das Gebiet oder die Versammlung, bleiben wir ermunternd und positiv. Ein vierter Gedanke, der uns das leichter macht, ist, dass wir Seite an Seite arbeiten, wenn wir zwischen den Türen überlegen, was wir noch besser machen könnten und darüber uns austauschen. Wir sehen ja ein Verkündigerpaar, was sich bereit gemacht hat, und wir wollen uns das jetzt einfach mal so anschauen, wie dieser Verkündiger als Teampartner arbeitet.
Also wenn es einen Gott gibt, dann dürfte es doch nicht so viel Leid geben.
Ja, ich würde Ihnen gerne dazu mal Gottes Standpunkt aus der Bibel zeigen, nämlich in Hiob Kapitel 34, in den Versen 10 und 12 steht dazu Folgendes: Daher, ihr Menschen mit Herz, hört mir zu, fern sei es von dem wahren Gott böse zu handeln und vom Allmächtigen Unrecht zu handeln. Ja, in der Tat, Gott selbst handelt nicht böse und der Allmächtige selbst verdreht das Recht nicht. Was würde also Gott niemals tun?
Na ja, der Hund zeigt doch, dass Gott Liebe ist.
Also Gott würde niemals böse handeln.
Oh nein, jetzt hat sie der Hund schmutzig gemacht. Tut mir leid. Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt?
Gott ist gerecht und wie er mal für Gerechtigkeit sorgen wird, das zeige ich Ihnen beim nächsten Mal.
Wer hat sich denn hier wiedergefunden? Ich glaube, keiner. Das ist auch nicht der Gedanke, ob wir uns so benehmen. Wir schauen uns jetzt mal an, auch dieser Bruder hat den Bezirkskongress besucht und offensichtlich gelernt, weil das, was wir jetzt sehen, das ist unser Ziel.
Also wenn es einen Gott gibt, dann dürfte es doch das ganze Leid nicht geben.
Ja, ich zeige Ihnen dazu mal Gottes Standpunkt aus der Bibel, nämlich in Hiob Kapitel 34, in den Versen 10 und 12 heißt es dazu: Daher, ihr Menschen mit Herz, hört mir zu, fern sei es von dem wahren Gott böse zu handeln und vom Allmächtigen Unrecht zu handeln. Ja, in der Tat, Gott selbst handelt nicht böse und der Allmächtige selbst verdreht das Recht nicht. Was würde also Gott niemals tun?
Na, er würde nie böse handeln.
Ja, und wie wir in dem Text gesehen haben, würde er auch das Recht nicht verdrehen.
Oh ja, das hört sich gut an.
Ja, und entspricht das nicht genau Ihrem Wunsch? Wie Gott mal für Gerechtigkeit sorgen wird, das werden wir beim nächsten Mal gemeinsam besprechen.
Warum ist das unser Ziel? So mitzuarbeiten. 2. Korinther 4, Vers 7 wollen wir gemeinsam einmal aufschlagen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Da wird über unseren Predigtdienst Folgendes gesagt. Wir lesen dort: Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Kraft, die über das Normale hinausgeht, Gottes sei und nicht die aus uns selbst. Wenn wir diese Hinweise beachten, diese Belehrung des Kongresses, dann können wir unseren persönlichen Predigtdienst als Schatz um die Kraft Jehovas aufwerten. Wir lassen dann den Geist Gottes wirken und veredeln damit unseren persönlichen Einsatz am Predigtdienst. Es wird für uns noch mehr Freude machen, mit Brüdern und Schwestern zusammenzuarbeiten, die Jehova wirklich lieben. Und wenn wir darüber nachdenken, meine Ernsthaftigkeit als Predigtdienstpartner spiegelt die Ernsthaftigkeit Jehovas wider bei seinem Wunsch, Menschen zu versöhnen oder eben nicht. Und wenn wir uns dieser Tragweite bewusst sind, was es heißt, ein guter Teampartner zu sein, dann werden wir beim Predigen noch viel mehr erreichen und echte Mitarbeiter sein, die Seite an Seite für die gute Botschaft streiten. Bruder Steffen Liebscher wird jetzt mit uns über das Thema sprechen: Wir möchten allen sagen, werdet versöhnt mit Gott, gewinne andere durch gutes Benehmen.
Wenn eine Wunderkerze ihren glitzernden Feuerregen im Dunkel der Nacht versprüht, dann sind die Kleinen unter uns hell begeistert. Ähnlich ist es, wenn Diener Jehovas in der geistig finsteren Welt von heute freudig das Licht der Wahrheit versprühen. Ihre gepflegte Sprache und ihr gutes Benehmen, das fällt im Dunkel der Welt auf. Und Beobachter sind oft hell begeistert. Um eine weitere Wunderkerze zu entzünden, halten unsere Kinder diese einfach an eine bereits brennende und schon fängt die nächste an, Freude im Dunkel der Nacht zu versprühen. Beobachten Menschen mit der richtigen Grundhaltung das vorbildliche Benehmen von Dienern Jehovas, dann sind sie oft selber bald Feuer und Flamme für Jehova. Das ist doch begeisternd, oder? Aber ihr Lieben, gleichen wir persönlich so einer funkelnden Wunderkerze? Wollen wir zu anderen sagen, bitte werdet versöhnt mit Gott oder bitte versprüht freudig mit uns das Licht der Wahrheit? Dann dürfen wir nicht einem abgebrannten Streichholz gleichen, denn da wäre dann kaum ein Unterschied erkennbar. Der Wunsch, andere mit Jehova zu versöhnen, kann also nur dann echt gemeint sein, wenn mein persönliches Benehmen auch wirklich zu diesem Dienst der Versöhnung passt. Daher ist es zwingend notwendig, dass meine Umgangsformen, meine Sprache und auch mein sonstiges Verhalten im Alltag der guten Botschaft, die wir verkünden, wirklich würdig sind. Das betonte auch der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Schlagen wir das doch gemeinsam in unserer Bibel auf. 2. Korinther, Kapitel 6. Und hier lesen wir den Vers 3. In keiner Weise geben wir irgendeine Ursache zum Straucheln. Erst einmal bis hierher. Damit uns das so gelingt, müssen wir tagtäglich bewusst auf unser Benehmen achten. Warum? Lesen wir einfach weiter. Damit unser Dienst nicht bemängelt werde. Wir sehen also, würden wir im Alltag nicht bewusst auf unser Benehmen achten, dann würde unser Gottesdienst beanstandet oder bemängelt werden. Das zeigt uns, genau wie Feuer allein noch keine Wunderkerze ausmacht, macht demnach Eifer allein auch noch keinen guten Verkündiger aus. Nämlich dann, wenn mein Benehmen nicht zu dem passt, was ich sage. Von wem würde unser Dienst bemängelt werden? Klar, von Jehova. Aber auch von den Menschen in unserem Umfeld, also von den Menschen in unserem Gebiet, auf Arbeit, in der Schule. Also von Menschen, die wir ja eigentlich für die gute Botschaft gewinnen möchten. Würden Außenstehende bei uns ein unbiblisches Verhalten beobachten, würden sie, zu Recht natürlich, lästerlich von uns sprechen. Schlimmer noch, nicht nur von uns, sondern auch von Jesus Christus. So nach dem Motto, schau dir das an. Das will ein Jünger Jesu sein. Aber würden wir unseren Herrn Jesus Christus dadurch nicht einer Art öffentlichen Schande aussetzen, wie es in Hebräer 6, Vers 6 formuliert wird? Und das, ihr Lieben, das wollen wir niemals. Achten wir daher täglich bewusst auf unser Benehmen. Gerade auch im häuslichen Bereich mag das zum Tragen kommen. Denn manch ein ungläubiger Ehemann mag seiner Frau, als sie die Wahrheit kennengelernt hat, sogar einiges an Schwierigkeiten bereitet haben. Doch nun ist er quasi ohne ein Wort für die Wahrheit entflammt worden. Warum? Gerade weil er das anziehende, respektvolle Verhalten seiner Frau über eine längere Zeit beobachtet hat. Daher, liebe christliche Ehefrau, lass bitte den Mut nicht sinken, wenn dein Mann noch nicht für die Wahrheit entflammt wurde. Vergiss bitte gerade im privaten Bereich auch weiterhin nicht dein vorbildliches Benehmen, damit auch da vom Wort Gottes nicht lästerlich geredet werden kann, wie es in Titus 2, Verse 3 bis 5 heißt. Denke bitte immer daran, dass dein hell leuchtendes, funkelndes Verhalten beeinflussen kann, wie dein ungläubiger Ehepartner über Jehova denkt. Zeitigt ein solches vorbildliches Verhalten wirklich gute Ergebnisse? Bruder Steffen Wenk, als deine Frau mit Zeugen Jehovas die Bibel zu studieren begann, da warst du ja vorsichtig ausgedrückt alles andere als begeistert.
Ja, das kann man wohl sagen. Wir sind in einer sehr streng katholischen Gegend aufgewachsen, wo dazu das Umfeld noch voller Vorurteile ist. Und so wollte ich meine Familie vor der aus meiner Sicht gefährlichen Einfluss der Zeugen Jehovas schützen.
Und wie können wir uns das vorstellen?
Naja, zum Beispiel habe ich damals meiner Frau direkt verboten, mit Zeugen Jehovas die Bibel zu studieren. Manchmal entschied ich auch bewusst etwas gegen ihren Willen. Zum Beispiel bestand ich gegen den Willen meiner Frau auf die Feier der ersten Heiligen Kommunion von unserem Sohn Christopher.
Wie ging denn Gabi, deine Frau, nun mit dieser ja doch schwierigen Situation um?
Naja, sogar dann respektierte sie mich als Familienoberhaupt. Gabi kümmerte sich auch vorbildlich um unsere Familie und sie versicherte mir trotzdem ihre Liebe.
Je länger deine Frau die Bibel studierte, umso mehr fielen dir jetzt auch Veränderungen an ihrer Persönlichkeit auf.
Ja, trotz meines Widerstandes beobachtete ich, wie Gabi etwas fand, wonach sie lange gesucht hatte. Das war echter innerer Frieden. Und so entwickelte auch sie eine moralische Stärke, die ich von ihr vorher so nicht kannte.
Und wieso kann man jetzt sagen, dass gerade das gute Verhalten deiner Frau dazu geführt hat, dass du deine Ansicht über die wahre Anbetung geändert hast?
Ja, Gabis neu gewonnene innere Stärke, ihre Liebe und Freundlichkeit in dieser schwierigen Situation überzeugten mich davon, dass der Glaube an Jehova keine irregeleitete Denkrichtung sein kann. Ich verstand plötzlich, dass Gott ihr die Kraft für ihr vorbildliches Leben gab.
Schön.
Und das öffnete mir dann die Augen für die Wahrheit.
Ja, schön. Und das vorbildliche Verhalten deiner Frau hat also deine Liebe zu Jehova entzündet, wie wir gesagt haben. Schwester Waltraud Born, du dienst nun seit einem Dreivierteljahr Jehova. Schon bei deinem ersten Gespräch mit einer Schwester hat diese dich zu einer Zusammenkunft eingeladen. Verrat uns doch, warum bist du da eigentlich hingegangen?
Ja, eigentlich aus blanker Neugier. Ich glaubte weder an Gott, noch wusste ich, was in der Bibel steht.
Und wie hat dir die Zusammenkunft gefallen?
Nun, ich habe zwar nicht viel verstanden, aber trotzdem war ich begeistert.
Na, wie lässt sich denn dann deine Begeisterung erklären?
Ja, ich muss sagen, ich roch damals noch, also deutlich nach Zigaretten. Aber trotzdem wurde ich herzlich begrüßt. Alle waren nett und höflich. Und vorher hatte ich noch nie sowas erlebt, alle diese guten Umgangsformen.
Und wozu fühltest du dich dadurch ermuntert?
Bald besuchte ich regelmäßig die Zusammenkünfte und begann ein Bibelstudium.
Schön. Dann gab es noch so eine Art Schlüsselerlebnis, hast du mir verraten. Das hängt auch mit der schönen Stadt Leipzig hier zusammen.
Oh ja, das war 2006, mein erster internationaler Kongress. Und ich sah Tausende von Menschen, die sie vorher nie gesehen hat. Und doch waren sie wie Freunde, als wenn sie sich schon ewig kannten. Und dann noch diese Sauberkeit ringsherum. Nichts lag rum. Also dieses gute, liebevolle Benehmen, was ich da mitbekommen hatte, hat mir damals gezeigt, dass der Glaube an Jehova etwas ganz Besonderes sein muss.
Ja, und das ist er ja wirklich. Und nun funkeln wir gemeinsam für Jehova. Vielen Dank euch beiden. Diese beiden Erfahrungen erinnern uns bestimmt an Jesu Worte aus Matthäus Kapitel 5. Auch das wollen wir gemeinsam in unserer Bibel aufschlagen. Matthäus Kapitel 5, der Vers 16. Ebenso lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure vortrefflichen Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Je tiefer die Moral der finsteren, geistig dunklen Welt sinkt, umso deutlicher wird in diesem geistigen Dunkel erkennbar, dass Diener Jehovas freudig das Licht der Wahrheit widerstrahlen. Wir wünschen von ganzem Herzen, dass noch möglichst viele diesen Unterschied erkennen, damit sie mit Gott versöhnt werden wollen, damit sie mit uns gemeinsam unseren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen wollen. Leben wir diesen Wunsch. Wie? Durch unser gutes Benehmen. Bruder Wolfgang Janssen spricht jetzt über das Thema: Wir möchten allen sagen, werdet versöhnt mit Gott, verlier nicht deinen Eifer.
Jetzt haben wir einige Facetten aus dem Predigtdienst betrachtet. Und wir wollen jetzt über eine Eigenschaft sprechen, die notwendig ist, um all diese Dinge auch richtig auszuleben. Wenn wir einmal Offenbarung Kapitel 7 aufschlagen und wir lesen mal gemeinsam die Verse 9 und 10. Nach diesen Dingen sah ich und siehe eine große Volksmenge, die kein Mensch zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Zungen stand vor dem Thron und vor dem Lamm in weiße lange Gewänder gehüllt. Und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie rufen fortwährend mit lauter Stimme, indem sie sagen: Die Rettung verdanken wir unserem Gott und der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Können wir den Eifer aus dieser großen Volksmenge erkennen? Sie rufen fortwährend. Das lässt Ausdauer erkennen. Sie tun es nicht mal, sondern immer wieder. Und aus den Worten mit lauter Stimme können wir Begeisterung entnehmen, denn sie tun es voller Freude, weil sie gerettet worden sind. Jetzt fragen wir uns natürlich auch, möchten wir nicht den gleichen Eifer zeigen wie die große Volksmenge, die Johannes in seiner Vision gesehen hat? Wenn wir einmal 2. Korinther, Kapitel 5, den Vers 20 aufschlagen, da kommen wir zu dem Thematext dieser Vortragsreihe. 2. Korinther, Kapitel 5, den Vers 20. Wir sind daher Gesandte an Christi Statt, als ob Gott durch uns inständig bitte. An Christi Statt bitten wir, werdet versöhnt mit Gott. Wir tun dies an Christi Statt. Wir in erster Linie tun dies die Gesalbten, die sind die Gesandte an Christi Statt. Und wir sind sozusagen die Bevollmächtigten und tun dies daher auch. Wir rufen fortwährend aus, werdet versöhnt mit Gott, so wie es die große Volksmenge, auch die wie sie in Offenbarung aufgeschrieben worden ist, getan hatte. Wir gehören zu der großen Volksmenge und wollen den gleichen Eifer an den Tag legen. Wir können uns auch an Jehova ein Beispiel nehmen. Wenn wir einmal Jesaja Kapitel 9 aufschlagen. Jesaja Kapitel 9, dann den Vers 7 einmal betrachten. Dort wird das Ziel Jehovas zum Anfang aufgezählt. Die gute Botschaft wird hier aufgeführt, wo gesagt wird, für die Fülle der fürstlichen Herrschaft und den Frieden wird es kein Ende geben auf den Thron Davids und über sein Königreich, um es fest aufzurichten und es zu stützen durch Recht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis auf unabsehbare Zeit. Ja, der Eifer Jehovas, der Herrscharen, wird dies tun. Jehova legt selbst Eifer an den Tag, um dieses Ziel zu verwirklichen. Und wir können uns an Jehova ein Beispiel nehmen, indem wir diesen gleichen Eifer auch an den Tag legen. Jehova verwirklicht seinen Vorsatz schon in der Gegenwart mit Eifer. So wird er es auch weiterhin tun. Überlegen wir einmal die in Matthäus Kapitel 24, Vers 14 aufgeschriebene Prophezeiung beinhaltet eigentlich sehr viel Eifer. Denn ohne Eifer ist es nicht möglich, dass wir zu allen Nationen gehen, dass wir allen Stämmen und Völkern die gute Botschaft predigen. Wir erfüllen durch unseren Eifer sozusagen auch schon diese Prophezeiung. Bestimmt wird euer Eifer noch mehr sein, wenn ihr darüber einmal nachdenkt. Wisst ihr, was noch eine schöne Sache ist? Einmal können wir uns, wenn wir den Eifer Jehova nachahmen, uns als Mitarbeiter Gottes betrachten. Und auf der anderen Seite ist es auch schön, egal wie alt wir sind. Egal wie lange wir schon in den Predigtdienst gehen, wir können alle diesen Eifer an den Tag legen. Jesus tat dies auch. Und er war ein gutes Beispiel für Eifer und für Ausdauer. Er war starkem Druck ausgesetzt, er sah sich einem schmerzvollen Tod entgegen und trotzdem verlor er nie seine Freude. Je näher der Tod rückte, desto mehr steigerte er seinen Einsatz. Ein Beispiel finden wir in Lukas Kapitel 13 in den Versen 6 bis 9. Dort wird uns ein Gleichnis gezeigt. Und dieses Gleichnis ist im Jahr 32 unserer Zeitrechnung von Jesus erzählt worden. Und es handelt von einem Mann, der an einem Feigenbaum lange Zeit keine Frucht fand. Lukas Kapitel 13, die Verse 6 bis 9. Dann fuhr er fort, ihnen dieses Gleichnis zu sagen. Jemand hatte einen Feigenbaum, der in seinem Weingarten gepflanzt war, und er kam, um Frucht daran zu suchen, fand aber keine. Da sagte er zum Winzer, ich bin nun schon 3 Jahre gekommen, um Frucht an diesem Feigenbaum zu suchen, habe aber keine gefunden. Hau ihn um. Warum sollte er denn den Boden nutzlos machen? Er gab ihm zur Antwort, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich rings um ihn grabe und Dünger streue. Und wenn er dann in der Zukunft Frucht bringt, schön und gut, wenn aber nicht, sollst du ihn umhauen. In diesem Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum zeigte Jesus, wie geduldig Jehova mit der jüdischen Nation war, das den Feigenbaum darstellte. Jesus, der Winzer, intensivierte nun seine Bemühungen und düngte den symbolischen Feigenbaum, indem er umso intensiver predigte und bot daher den damaligen Juden die Gelegenheit, Frucht zu tragen. 4 Tage vor seinem Tod zog Jesus noch einmal das Beispiel mit dem Feigenbaum heran. In Markus Kapitel 11, in den Versen 13 und 14 finden wir das. Und dort ist aufgeschrieben, dass er in Bethanien gewesen war, einen Feigenbaum gesehen hat, der zwar dicht belaubt war, aber keine Frucht trug. Deswegen hat ihn Jesus auch verflucht. So wie der unfruchtbare Feigenbaum war auch die jüdische Nation. Anscheinend gesund, aber sie trug keine Frucht. Jesus verfluchte ihn so, dass er verdorrte. Jesus weinte auch über sie, weil sie die ernsthaften Bemühungen von ihm einfach abgelehnt hatten. Können wir in unserem Dienst genauso wie Jesus sein, so eifrig und so ausdauernd und um andere ernstlich bemüht? Wie viele Menschen tief in der Evolutionstheorie, in dem Atheismus oder in der falschen Religion verwurzelt sind, brauchen wir die gleiche Begeisterung wie Jesus, damit wir zu ihrem Herzen vordringen können. Daher wollen wir nicht saumselig sein in unseren Geschäften, sondern glühend im Geist. Und dieser Eifer wird sicherlich auch von anderen bemerkt werden. Ein Beispiel: 2 Sonderpioniere, die in einer kleinen Versammlung in der Nähe der Grenze zwischen Simbabwe und Mosambik tätig sind, gingen 2 Wochen lang nicht von Haus zu Haus. Warum nicht? Weil die Leute zu ihnen kamen, um zuzuhören. Einer der beiden erzählte: Wir legten jede Woche 15 Kilometer zurück, um mit einem Interessierten ein Heimbibelstudium durchzuführen. Wir mussten durch Schlamm waten und über die Ufer getretene Flüsse durchqueren, deren Fluten uns bis zum Hals reichten. Das brachte es mit sich, dass wir beim Durchqueren der Flüsse jeweils unsere Kleidung und unsere Schuhe auf dem Kopf balancieren, um dann es auch wieder an dem anderen Ufer anziehen mussten. Das beeindruckte den Nachbarn des Interessierten so sehr und auch einem Führer der dortigen religiösen Organisation. Er sagte zu seinen Gemeindemitgliedern: Wollt ihr nicht genauso eifrig sein wie die beiden jungen Männer, die Zeugen Jehovas sind? Dann besuchten uns die nächsten 14 Tage so viele Leute, dass wir nicht einmal Zeit hatten zum Kochen. Jehova wird uns segnen, wenn wir weiterhin unbeirrt predigen und anderen helfen, Gottes Gerechtigkeit zu erlangen. Wir wollen daher eifrig sein für die vortrefflichen, guten Werke. Wir möchten leidenschaftliche Prediger sein, die mit ganzem Herzen bei der Sache sind. Gott wünscht, dass sich seine Diener sowohl in der Versammlung als auch beim Predigen voll einsetzen. Deshalb wollen wir eifrig und ausdauernd und mit voller Begeisterung weiterhin ausrufen: Werdet versöhnt mit Gott.